Hallo, Servus und Grüezi. Willkommen in der Anlegerschule, deinem Wegweiser durch die aufregende Welt der Geldanlage. Bist du noch unerfahren? Dann bist du hier genau richtig. Wenn du schon viel an der Börse gehandelt hast, bleib dran für ein paar Extras, Informationen und meine Sonderthemen. Ich bin Birgit Nonnenprediger und möchte dir mit fast 40 Jahren Börsenerfahrung helfen, genug Wissen aufzubauen, damit du eigene Investmententscheidungen fällen kannst. Und natürlich möchte ich darauf hinweisen, es handelt sich hier nicht um eine Anlageberatung. Ich teile euch lediglich meine eigenen Erfahrungen mit und ihr erhaltet meine persönliche Meinung. Bist du bereit, den ersten Schritt zu machen? Dann bleib gleich dran, denn es geht sofort los. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Anlegerschule Investieren leicht gemacht. In der heutigen Episode erzähle ich dir, wie du den richtigen ETF für dich aussuchen kannst. Wir haben ja in den Folgen 1 und 2 schon ein wenig darüber gesprochen. Ich habe aber auch einen Gast eingeladen, denn ich dachte, es ist für viele von euch interessant, wenn wir dazu ein Interview machen mit einer jungen Dame, die das erste Mal ETFs für sich ausgesucht hat. Dazu werden wir von Charlotte Reinhold hören, wie es in der Praxis aussieht, einen ETF zu kaufen und wie es ihr dabei ergangen ist. Also Charlotte, erstmal willkommen in der Anlegerschule.
Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Birgit. Und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ja, vielleicht mal so ein bisschen den Blick der Studenten und Studentinnen geben kann. Ich bin nämlich gerade genau zwischen meinem Bachelor und meinem Master und habe mich mal so ein bisschen schon mal versucht an dem Investieren meines Geldes und freue mich, jetzt noch weitere Insights zu bekommen.
Ja, super. Also ich finde es toll, dass du dir dafür heute Zeit genommen hast, Charlie. Darf ich Charlie sagen?
Ja, sehr gerne. Ja.
Also die Frage ist sicherlich, wie hast du das Ganze angegangen? Du hattest ein bisschen Geld auf dem Konto oder hattest gearbeitet, was zusammengespart? Wie ist so das dazu gekommen, dass du eigentlich gesagt hast, jetzt brauche ich mal ein Investment?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, ich habe vorher schon viel von rechts und links, von meinen Eltern, Freunden und auch Verwandten mitbekommen, wie wichtig das ist, sein Geld anzulegen. Gerade weil man heutzutage ja irgendwie auch kein Geld mehr bekommt, wenn man sein Geld auf der Bank liegen lässt. Zumindest sagen das alle so. Und dass wir in meinem Alter erst recht gar nicht mehr an eine Rente denken dürfen. Und dementsprechend dachte ich mir so, gut, wenn das also alles nicht mehr möglich ist, wie kann ich dann mein Geld anlegen? Und habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe sowohl Podcasts gehört, aber auch Bücher gelesen oder mich im Internet schlau gemacht, um dann mal anzufangen und bin so an den ETFs hängen geblieben.
Das ist interessant. Und du hattest gesagt, du hattest dich mit vielen verschiedenen Publikationen und Podcasts auseinandergesetzt, um da mal ein bisschen mehr zu lernen. Bist du auch zur Bank gegangen oder zur Sparkasse?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich hatte ich das überlegt, habe mich dann aber am Ende dagegen entschieden, weil ich überall gelesen habe, dass es so viel einfacher ist, auch dass man das zu Hause machen kann, dass man das alles alleine machen kann. Und habe dann mich irgendwie nicht gefühlt, dass ich jetzt extra noch zur Bank gehen muss, weil die, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die wollen bestimmt auch noch mal Geld dafür haben, dass sie einen beraten und mir das dann irgendwie zu komplex geworden ist und ich dachte, somit habe ich die eigene Entscheidungsfreiheit und lass mich da auch nicht zu irgendwas überreden, wo ich eigentlich gar keine Lust zu habe.
Das ist ein guter Punkt. Also zur Beratung bei der Bank möchte ich noch was sagen. Ich war ja früher selber sehr lange bei der Bank und habe auch wirklich meine Kunden immer gut beraten, würde ich sagen. Die waren jedenfalls immer sehr dankbar für meine Beratung und haben mich sehr lange begleitet, über viele Jahre, teilweise auch Jahrzehnte. Die Situation ist sicherlich heute ein bisschen anders bei der Bank. Ich würde nach wie vor sagen, dass jeder Bankberater seinen Job so gut, wie er es eben machen kann, machen wird. Aber jede Bank hat natürlich Limitierungen in dem, was sie anbieten können. oder anbieten sollen. Und von daher ist es gut, wie du das gemacht hast, dass du dich selbst umgeschaut hast, was ist eigentlich so auf dem Markt, was kann man kaufen, was kann man machen und worauf kommt es an. Jetzt wäre mal von mir die Frage, Charlotte, wie hast du denn eigentlich entschieden, dass du sagst, ich mache jetzt einen Betrag X, den ich anlege, oder ich lege jeden Monat an? Wie bist du da rangegangen?
Also ich glaube, für mich war es erstmal, dass ich mir überlegt habe, wie viel Geld habe ich pro Monat zur Verfügung und wie viel Geld könnte ich davon sozusagen sparen oder zur Seite legen und damit anlegen, sodass ich das langfristig durchziehen kann und mir da trotzdem aber kein großer Teil wegfällt, den ich in meinem alltäglichen Leben brauche. Und habe da auch viel zu gelesen, weil es ja gerade bei ETFs immer so ein bisschen, das Saying ist, dass man eben gerade für ETFs keine hohe Anlagesumme braucht, sondern ich glaube, ab circa 50 Euro man da schon ganz gut steht und dass das schon einen riesigen Unterschied machen kann.
Ja, das ist richtig. Da hätte ich auch noch einen weisen Spruch von Warren Buffett dazu, denn das ist natürlich gar nicht so leicht zu entscheiden, wie viel lege ich einfach jeden Monat zur Seite, wie viel nehme ich. Das ist dir wahrscheinlich auch so gegangen. Und Warren Buffett sagt dazu, zuerst sparen, dann konsumieren. Und das ist etwas, was vielen Leuten sehr schwer fällt, weil manchmal am Ende des Monats einfach nichts mehr nach ist, wenn man nicht von Anfang an was zur Seite gelegt hat. Und soweit ich weiß, kann man bei ETFs auf jeden Fall auch den Betrag ändern oder anpassen. Also meine Empfehlung wäre zu sagen, man legt einen Betrag X fest, der als Dauerauftrag oder als Einzug jeden Monat abgebucht wird. Und dann, wenn man das Gefühl hat, dass es zu viel oder zu wenig, würde man ihn verändern. Wie ist da deine Erfahrung gewesen, Charlie?
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich muss sagen, ich habe das bei mir nicht so, dass es automatisch eingezogen wird, sondern so, dass ich jeden Monat einzahle und es dann aber automatisch in dem Sparplan verteilt wird in die ETFs, in die ich investiere, wo wir gleich nochmal zukommen. Und ich würde sagen, bei mir gibt es vielleicht auch mal ein, zwei Monate, wo es dann eben nicht ganz so die konstante Summe ist, die es eigentlich sein sollte, wie ich es mir am Anfang überlegt habe.
Das glaube ich.
Und dementsprechend ist das die Möglichkeit, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass es automatisch eingezogen wird und auch immer der gleiche Betrag, glaube ich, die sinnvollere und nachhaltigere Variante, sodass man da dann doch nicht noch verlockt wird, wie Warren Buffett sagen würde, dass man erst konsumiert und dann spart.
Ja, ganz genau. Also das glaube ich auch, zumal man sich dann an einen festen Betrag gewöhnen kann, der dann am besten zu dem Tag, wo Gehalt, BAföG oder irgendwelche sonstigen Einkünfte auf dem Konto, wenn man direkt das an dem Tag abziehen lässt, wo diese Zahlungen eingehen, dann kommt man vielleicht gar nicht erst in Versuchung, sich daran zu bedienen. Aber grundsätzlich sind die ja auch flexibel, diese Beträge. Ich möchte noch einen Punkt sagen. Ein ETF kann ja sowohl als Sparplan gemacht werden, so wie du das jetzt gemacht hast, aber man kann ihn ja auch mit Einmalzahlungen bestücken, sowohl während der Zeit, glaube ich, ne, Charlie? Oder man kann eben auch sagen, man würde direkt am Anfang oder nur einmal Beträge ansparen. Ich kenne viele junge Leute, die mit ihren Eltern vielleicht zusammen zur Konfirmation die ersten Gelder auf die Bank getragen haben oder in einen Sparplan, um einen Start so zu bilden. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Also es gibt die Möglichkeit der Einmalanlagen oder Sonderzahlung, aber auch der monatlichen Sparweise. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welchen ETF hast du ausgesucht, Charlie? Jetzt bin ich gespannt und wir wollen die Hörer auch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Was hast du dir ausgesucht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und da habe ich mich auch sehr lange mit beschäftigt, weil es da natürlich ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Und ich glaube, da kommt es auch immer total drauf an, was man für ein Typ ist. Also gerade auch, ich glaube, in Folge 1 und 2 hattest du schon mal über den Unterschied zwischen Aktien oder auch Fonds oder eben halt ETFs gesprochen, wo man ein bisschen abwägen muss, was für ein Risiko möchte man eingehen, wie viel Zeit hat man auch Und da ist es natürlich grundsätzlich bei einem ETF einfach klasse, dass man nicht so viel Zeit da rein investieren muss und relativ niedrige
Einstiegsgebühren.
Richtig, ja. Niedrige Gebühren hat und zusätzlich auch noch ein relativ geringes Risiko hat. Und das ist natürlich gerade für jemanden, der jetzt gerade neu startet und sich vielleicht in der ganzen Welt noch gar nicht so auskennt, sehr, sehr attraktiv. Und dementsprechend war das sozusagen erstmal meine grundsätzlichen Kriterien dafür, warum ich mir jetzt ein ETF oder ETFs ausgesucht habe und eben keinen Fonds oder keine Aktien.
Genau, das ist ja auch der Punkt, dass man bei Aktien als Direktanlage man sich wirklich drum kümmern muss. Und da hast du sicherlich für dich auch als Student festgestellt, ich habe weder die Zeit noch vielleicht im Moment das Interesse für solche Sachen. Das ist auch wirklich sehr zeitaufwendig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Nicht nur, welche Aktien kauft man, sondern auch, hält man sie dann für längere Zeit und wann verkauft man sie wieder? All dieses will regelmäßig analysiert werden. Und wenn man die Zeit nicht dazu hat, ist wirklich der ETF die bessere Alternative. Und dann war nochmal meine Frage, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wenn man jetzt diese Entscheidung verlagern will auf jemand anderes oder ein Institut, eine Fondsgesellschaft, kann man also ETFs oder Investmentfonds kaufen. Was war für dich der Grund, warum du den ETF gewählt hattest?
Für mich war es einfach der Grund der Gebühren. Ich glaube, bei Investmentfonds, wenn ich da richtig bin, da sind die Gebühren sehr viel höher, einfach aus dem Grund, weil eben die Fundmanager sich darum kümmern, dass die Aktien immer wieder neu verteilt werden, dass es neue Unternehmen drin sind, dass der geupdatet wird. Und der ETF ist dementsprechend ja halt eben ein bisschen starrer und wird eben nicht immer wieder neu geupdatet. Und da spart man sich dann halt die Gebühren.
Ja, das ist toll, wie viel du darüber schon gelernt hast und recherchiert hast und weißt. Das finde ich sensationell. Es ist in der Tat so, dass der Investmentfonds die Fondsmanager und die Analysten natürlich bezahlen muss, die auch wirklich viel, viel Arbeit machen und sich damit intensiv auseinandersetzen, welche Aktien in ihrem Aktienfonds gekauft und verkauft werden. Und das natürlich täglich. Das braucht man dann nicht machen. Diese Fonds sind von daher mit einer etwas höheren Gebühr belegt. Und es gibt also sowohl jährliche Gebühren als auch eben höhere Einstiegsgebühren. Und die jährlichen Gebühren sind ja auch beim ETF meistens niedriger.
Richtig. Und ich glaube, noch ein weiterer Punkt, den wir auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen, bevor ich dann endlich dazu komme, in welche ETFs ich denn jetzt nun mein Geld investiert habe, ist, glaube ich, der Punkt der Zeit. Also wie gesagt, ich bin Studentin, jetzt gerade zwischen Bachelor und Master, also ich bin 22 Jahre alt und ich habe halt einfach den großen Vorteil, dass ich, wenn ich das Geld jetzt anlege und das auch kontinuierlich über die Zeit mache, dass ich dann irgendwann, wenn ich älter bin, in Rente bin, davon auch irgendwie ja, Gewinn rausschlagen kann. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, warum ich jetzt nicht gleich auf die Aktien gegangen bin oder auch auf die Fonds, die halt eben eine höhere Gebühr haben, einfach weil ich nicht darauf aus bin, jetzt möglichst schnell viel Gewinn zu erhalten und dementsprechend auch irgendwie ein größeres Risiko eingehen muss, sondern ich kann ganz normal einfach über eine lange Zeit die ETFs behalten, die natürlich auch gewissen Schwankungen ausgesetzt sind. Es gibt immer Krisen, die man nicht voraussehen kann, wie jetzt zum Beispiel auch in Corona, aber wo sich diese Schwankungen auch vielleicht wieder ein bisschen ausbügeln und ein bisschen glätten über die Zeit. Und ich glaube, dieser Faktor der Zeit ist bei mir auch ein sehr großer Grund gewesen, warum ich jetzt gesagt habe, dass ich mich jetzt nicht direkt auf irgendwelche ganz speziellen Aktien stürze, sondern ganz breit gefächert sozusagen in dem ETF drin bin.
Ja, das ist super. Und das ist auch genau der Punkt, warum man einen ETF vorziehen sollte zur Aktienanlage, dass man einfach eine breitere Streuung hat, weil ein ETF ist ja ein großer Korb an Aktien, also wie ein Pool, in dem man praktisch, wenn man sich einen Swimmingpool vorstellt, voll Wasser und man nimmt daraus mal einen Eimer voll, so hat man dann einen ETF mit einem Anteil von dem Ganzen, wo man alle Aktien, die in diesem ETF drin sind, praktisch zu einem ganz kleinen Anteil mitbesitzt. Und das ist auf jeden Fall eine bessere Risikostreuung. Dazu kommt natürlich auch, wie es bei dir ist, Charlie, dass du die monatliche Ansparrate mal zu höheren, mal zu niedrigeren Kursen hast. Das heißt, dein Kaufkurs ist mal höher, mal niedriger, je nachdem, wie die Börsensituation ist und wie die Schwankungen sind. Und von daher hast du einen guten Durchschnittspreis, den du am Ende hast. Und das Wichtigste, was natürlich bei der Zeit im Vordergrund steht, ist, dass umso früher man anfängt, umso besser ist der Zinseszinseffekt. Aber jetzt wollen wir doch wirklich mal das Geheimnis lüften. Was hast du gekauft, Charlie? Okay.
Also so ein großes Geheimnis ist es gar nicht und so speziell ist es gar nicht, weil ich dachte am Anfang, let's play it safe. Ich habe ein ganz klassisches 70-30-Portfolio. Das heißt, 70% von dem Betrag, den ich hier monatlich investiere, gehen auf den MSCI World ETF und dann die anderen 30% auf den MSCI Emerging Markets ETF. Und ich glaube, auch da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Man kann auch ganz normal wirklich nur in ein ETF investieren. Es gibt sehr, sehr viele, die halt diesen typischen MSCI World ETF haben, gerade wenn man anfängt. Bitte korrigiere mich, wenn ich hier falsch bin. Du bist die Expertin. Aber ich glaube, was ich noch so erinnern kann von dem, was ich so ein bisschen recherchiert habe, ist, dass gerade dieser MSCI World ETF sehr USA-lastig ist. Ich glaube, um die 60%.
Ja, so ist sogar ein bisschen mehr, 70-80. Ja. Es gibt richtig. Ja auch sehr viele verschiedene World ETFs.
Ja, ich habe den iShares. Ja.
Genau, von iShares gibt es sie, von Vanguard, von Morgan Stanley. Also sehr, sehr viele Anbieter bieten diese World ETFs an. Da kann man sich auch die verschiedenen Inhalte anschauen, was da genau drin ist. Und im Großen und Ganzen ist es so, dass die sehr USA-lastig sind. Das ist richtig, Charlie.
Ja, genau. Und dementsprechend dachte ich mir, naja, also eigentlich soll es ja die Welt abbilden und wenn ich jetzt schon mehr als 60% US in dem MSCI World habe, möchte ich zumindest auch nochmal, also wie gesagt, es gibt natürlich auch noch die anderen 40% ungefähr, wo andere, die ganzen anderen Länder drin vertreten sind, aber wollte ich auch gerne nochmal ein bisschen mehr in die Emerging Markets Richtung gehen, weil ich da eben auch ein sehr großes Potenzial sehe. Und klar, es gibt in den USA sehr, sehr viele Large-Cap-Unternehmen, aber ich glaube auch, dass die USA vielleicht nicht immer die Number One in der Weltrangliste für sowas sein wird und dass es sehr viele andere Nationen, wie zum Beispiel ja auch Indien, die jetzt sehr im Kommen sind, da nochmal ein ganz, ganz anderes Potenzial bieten. Und dementsprechend habe ich halt gesagt, okay, ich schmeiße nicht alles in den MSCI World rein, sondern habe auch noch diesen 30% Teil für die Emerging Markets.
Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung, insbesondere da der World Index ja, wie du schon richtig sagst, USA-lastig ist, zuzüglich der anderen Industriestaaten. Und die Emerging Markets sollte man nicht außer Acht lassen, denn gerade in Zeiten sinkender Zinsen, die wir jetzt ja gerade gesehen haben, die jetzt beginnen, denn wenn wir das Interview ausstrahlen, dann sind die ersten Zinssenkungen in Deutschland oder die erste Zinssenkung in Deutschland und im Euroraum wird dann schon geschehen sein. Und wir haben eine nächste Zinssenkung in den USA zu erwarten. Und das ist natürlich für Emerging Markets sehr gut, weil die dann einfach besser laufen, weil die Verschuldungen nicht mehr so kostenintensiv sind. Also das finde ich super, ist eine tolle Kombination von diesen zwei Anlageformen und im Schnitt haben die MSCI World oder die World Indizes ja auch in den vergangenen Jahren sehr gute Renditen erbracht. Vielfach wird mit Renditen zwischen 7 und 9 beworben. Darauf möchte ich aber trotzdem nochmal hinweisen, dass das natürlich immer Vergangenheitswerte sind. Also es gibt auch Jahre, wo diese World-Indizes mal nicht so gut gelaufen sind, in anderen sind sie wieder besser gelaufen, aber im Großen und Ganzen geht natürlich die Weltwirtschaft immer weiter und wenn man sich das über sehr, sehr viele langfristigen Zeitraum hin anschaut, ist es einfach so, dass die Aktienindizes immer weiter gestiegen sind und das wird hoffentlich auch immer so weitergehen. Super. Charlie, hast du noch was, was du uns noch erzählen möchtest oder vielleicht potenziellen Investoren auf den Weg geben möchtest als Rat oder Hinweis? Du sagtest vielleicht lieber gleich einen Festbetrag statt einen flexiblen Betrag beim Sparplan.
Ja, das unbedingt. Und ich würde auch sagen, sich informieren. Also gerade wie ich am Anfang schon gesagt habe, viel Bücher lesen, viel im Internet recherchieren und Podcasts hören und natürlich die Anlegerschule hören, um, ja, ich glaube auch einfach die Basics erstmal wirklich gut zu verstehen, weil es halt jetzt für mich und ich glaube auch für viele andere nicht unbedingt darum geht, jeden Tag sich damit auseinandersetzen zu wollen und sich damit beschäftigen zu wollen, sondern dass man die Fundamentals und die Basics gut versteht und mit dem dann auch schon sehr, sehr weit kommen kann. Vielleicht noch mal ein bisschen kurz zu meiner Entscheidung, warum ich mich für den MSCI World entschieden habe und wie sich das vielleicht auch weiterhin entwickelt. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass es wichtig ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel den MSCI World von iShares nutze, den hatte ich mir extra ausgesucht, ohne jetzt hier groß Werbung zu machen, weil das der größte Fonds ist, hat glaube ich auch ein bisschen höhere Gebühren als jetzt noch andere MSCI World Indizes oder ETFs, aber trotzdem noch im Vergleich zu Fonds sehr gering. Mir war es wichtig, thesaurierende
Fonds. Thesaurierende Fonds, genau.
Vielleicht willst du einmal kurz erklären, was es ist.
Mache ich, genau. Also es gibt zwei Unterschiede bei diesen ETFs. Einmal thesaurierende Fonds oder ETFs und ausschüttende Fonds oder ETFs. Da geht es darum, dass die in diesem Pool befindlichen Aktien, dass die natürlich Dividenden zahlen und diese Dividenden dann ausgeschüttet werden, meistens einmal oder zweimal im Jahr, normalerweise einmal, an die Anteilseigner. Also es ist wie eine Dividende praktisch. Das wären die ausschüttenden ETFs und die thesaurierenden ETFs, die haben das nicht. Da verbleibt praktisch diese Dividendenzahlung, all diese Aktien in dem Fondsvermögen und wird wieder angelegt.
Genau, und dementsprechend habe ich mich extra für einen entschieden, der eben thesaurierend ist, weil ich ja nicht auf diese Dividendenausschüttung achte, sondern mir ist es wichtig, dass der Fonds oder der ETF, in den ich investiere, dass der weiter wächst und dass dementsprechend der Gewinn oder die Dividenden, die es gibt, wieder in den ETF investiert werden, sodass sich dieser ja, erweitert und eben größer wird. Und deswegen habe ich extra gesagt, okay, ich brauche das nicht unbedingt. Ja. Genau, und deswegen habe ich aber auch extra geschaut, dass ich sowohl den MSCI World von iShares habe, aber auch den Emerging Markets ETF auch von iShares, sodass die beiden sich sozusagen ergänzen und komplementieren. Das waren so meine großen Beweggründe, warum ich die beiden genommen habe. Ich glaube, zusätzlich dazu würde ich auch gerne noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft denken und das vielleicht noch mal ein bisschen ja, diversifizieren, wie man ja immer schön sagt, dass ich da entweder auch sage, okay, ich möchte noch mal mich speziell mit einem Themen-ETF auseinandersetzen, dass ich sage, es gibt ein bestimmtes Thema, wo ich sehr viel Ahnung habe oder wo ich sage, das ist ein Thema, wo ich mich mehr reinlesen möchte, sodass ich da auch nochmal was Spezielles habe. Und ich glaube, was auch nochmal einen Unterschied macht, ich hatte das eben schon mal ganz kurz angesprochen, in dem MSCI World sind sehr viele Large- und Mid-Cap-Unternehmen drin und eben nicht so viele Small-Cap-Unternehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal was man sich angucken kann. Das hat natürlich auch viel mit Risiko zu tun. Aber ich glaube, da gibt es noch unterschiedliche Stellschrauben. Ich habe da auch schon mal sowas gehört wie ein Weltportfolio von Gerd Kommer, wo das auch nochmal etwas spezieller dargestellt ist. Und für mich ist es grundsätzlich wichtig, weshalb ich das auch überhaupt gemacht habe, dass man sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen muss und damit auch so ein bisschen am Ball bleibt und immer guckt, dass okay, was passiert in der Welt, sowohl politisch, aber auch irgendwie in verschiedenen Industrien, wie jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz und dass man damit ja zum einen natürlich seinen ETF-Sparplan irgendwie ein bisschen auf dem neuesten Stand hält, aber auch somit ein bisschen gefordert wird, dass man sich selbst nochmal mehr mit dem ganzen Weltgeschehen auseinandersetzt.
Das ist ein super Punkt. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es ist vor allen Dingen so, du hattest eben ein paar Fachworte noch erwähnt, die will ich vielleicht noch mal eben erläutern. Small Cap, Large Cap und Mid Cap. Also damit meint man Kapitalisierung, also Large, große Kapitalisierung, mit mittlere und kleinere Kapitalisierung, also für Small Cap. Damit ist die Größe der Aktien gemeint, die in diesen Unternehmen sich befinden. Und es gibt zum Beispiel in den USA den Russell 2000, der in erster Linie kleinere Unternehmen abbildet als Index. Aber die Large Caps sind natürlich in diesen World Indizes, um die wir hier uns unterhalten, auf jeden Fall in erster Linie drin. Und man hat sie abgebildet, nicht so sehr die kleineren Aktien. Die laufen meistens den großen Indizes hinterher, also oft werden von den institutionellen, also den Großanlegern oder den Fondsgesellschaften, zuerst die großen Werte, also die Large Caps, als Investment genutzt und dann kommt man erst im Nachhinein oder später auf die zweite Reihe, sagt man dazu, die Mid Caps oder Small Caps, die dann meistens hinterherlaufen. So, gut, also das finde ich schon mal super. Ich möchte auch noch dazu erwähnen, dass in dem World Index natürlich ein sehr, sehr hoher US-Dollar-Anteil ist. Das bedeutet, man hat ein relativ großes Währungsrisiko, was, solange der US-Dollar fest ist, ja gut ist für uns, aber sollte der US-Dollar mal irgendwann zur Schwäche neigen, was dem einen oder anderen aufgefallen ist in Japan oder wenn man nach Japan gefahren ist oder fahren möchte, Japan hat ja einen ganz starken Währungsverfall erlebt. Der Verfall des japanischen Yen hat dazu geführt, dass viele Investoren zwar in den Aktien am japanischen Aktienmarkt Geld verdient haben, aber an der Währung verloren. Das bedeutet, die Währung ist gefallen, aber der Aktienmarkt ist gestiegen. Und das Wichtige ist sicherlich dabei, dass man unterm Strich immer noch im Plus steht. Und wenn ich das jetzt auf den MSCI World oder einen Weltindex umlege, dieses Thema, dann ist es wichtig, dass der große Anteil an US-Dollar-Investments in dem Weltindex, dass der natürlich auch nur dann gesichert ist in einer guten Performance, wenn der US-Dollar nicht schwächelt und nicht schwach wird, weil doch die Verschuldung extrem hoch ist. Das sollte man immer im Auge mitbehalten und deswegen, Charlie, finde ich das gut, dass du gerade das nochmal erwähnt hast, dass man sich wirklich auch ein bisschen mit dem Weltgeschehen auseinandersetzt, wenn man Investments hat. Man muss das nicht täglich oder wöchentlich machen, aber so alle paar Monate sollte man sich schon mal überlegen, ist das, was man hat, noch maßgeblich? Da haben wir dann auch nochmal einen speziellen Sonderteil in der Anlegerschule zu, ob das Investment, was man gewählt hat, ob das nachhaltig noch immer gut ist oder ob man das vielleicht mal irgendwann ändern sollte. Denn das geht ja bei ETFs leicht. Nach dem Motto, anlegen, nicht festlegen, heißt es ja bei mir als einer meiner Top-Tipps sozusagen, wenn man Geld anlegt in ETFs, sind die ja nicht fest verankert für immer, sondern man kann da auch raus.
Ja, natürlich.
Ja, und das ist auch vielleicht unser Abschlusspunkt. Man kann ETFs verkaufen, man kann sie jederzeit auflösen. Die werden wie Aktien an der Börse gehandelt. Es ist noch ganz wichtig dabei, und das ist wirklich auch ein Top-Tipp, dass man darauf achtet, dass das physisch replizierbare ETFs sind, die also nicht synthetisch hergestellt werden, sondern wirklich körperlich replizierte Aktien-ETFs sind, wo der ETF wirklich diese Werte auch hält. Also diese Aktien müssten wirklich auch in diesen ETFs beinhaltet sein und nicht nur als replizierte, also als synthetisch replizierte Ware, sage ich mal, abgebildet sind, sondern wirklich effektiv in dem ETF drin sind. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr einen ETF aussucht, dass das ein physisch replizierter Aktien-ETF ist, der wirklich diese Aktien auch drin hat. Also das kann man auch immer fragen, wenn man sowas aussucht, kann man auch immer nachlesen. Ja, das ist eigentlich das, was ich so zum Ende dazu zu sagen hätte. Nach dem Motto, ETF, keine Zeit, ETF, spart dir Leid. Wie findest du den Spruch, Charlie?
Klingt gut, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es mir sehr viel Leid erspart und aber auch Zeit, weil genau das sind ja eben die Gründe, weshalb ich mich für ETFs entschieden habe. Und ich glaube, wenn ich das für mich auf eine Sache festlegen müsste, ist es wirklich der Punkt Zeit in zwei Richtungen. Einmal in die Richtung, dass ich nicht so viel Zeit habe, mich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, aber auch Zeit als großen Vorteil habe, gerade weil ich eben von dem Zinseszins profitieren kann.
Ja, toll. Dann möchte ich mich mal ganz besonders bei dir bedanken, Charlie. Und ich bin beeindruckt, wie viel du gelernt hast über ETFs. Das letzte Mal, als ich dich getroffen hatte, wusstest du, glaube ich, noch nicht wirklich irgendwas. Also finde ich ganz toll. Also Applaus mich. Von mir.
Dankeschön. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich mal wieder so viel Neues dazulernen konnte.
Ja, und vielleicht kommst du mal wieder. Also Applaus. Wenn euch diese Episode gefallen hat mit Charlie Reinhold, der ich sehr danken möchte für ihren Besuch heute, dann bitte ich darum, dass ihr uns doch bitte einen Daumen hoch da lasst, den Podcast teilt mit anderen, abonniert gerne auch unseren Kanal auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform und bewertet uns gerne auf Apple, Spotify, so dass wir eine größere Reichweite schaffen und auch vielen, vielen Menschen damit helfen können mit unseren interessanten Informationen. In unserer nächsten Folge werden wir unsere Serie mit den Autos fortsetzen. Dafür haben wir wieder unseren Autoexperten Herrn Tintelnot eingeladen, der ein spannendes Interview für uns macht. Und nicht vergessen, am 5.7. findet im Filon Tapas in Hamburg unser After-Work-Anlegertreff statt. Kommt gerne ab 18 Uhr. Also bleibt dabei und solltet ihr die ersten Folgen verpasst haben, hört einfach noch einmal rein. Bis zum nächsten Mal bei Anlegerschule, investieren leicht gemacht. Und tschüss!